Wir kommen heute zu dem dritten, nein, noch nicht der dritte Teil. Wir sind noch beim zweiten Teil. Wir sind noch im zweiten Teil und zwar im zweiten Abschnitt. Das heißt, wir sind bei Groß B. Wenn wir unsere Gliederung zur Hand nehmen, so etwa in der Mitte des Blattes, heißt Groß B, Familienähnlichkeit. Im dogmatischen Bereich. Wir hatten ja Familienähnlichkeit im ethischen Bereich und nun also Familienähnlichkeit im dogmatischen Bereich. Nur wer Recht bekennt, ist aus Gott. Es geht immer noch um die Frage, wer ist aus Gott und wer ist nicht aus Gott. Johannes behandelt also hier das Thema der Herkunft. Wo kommst du her? Aus Gott oder aus dem Feind? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, aus Gott oder aus dem Teufel. Es geht um die Herkunft. Und wir hatten gestern Kapitel 3 betrachtet, wo er zeigt den Unterschied von denen, die aus Gott sind und von denen, die aus dem Teufel sind. Jetzt im ethischen Bereich ebenfalls der Unterschied. Und er zeigt jetzt, wer Recht bekennt, das rechte Bekenntnis. Also es geht um die Lehre, die rechte Lehre. Und wer diese rechte Lehre angenommen hat, der ist aus Gott. Man muss ja prüfen. Ja. Er beginnt mit einem Aufruf. Es gibt Gefahr, ein Aufruf im Blick auf diese Gefahr der falschen Geister. Er sagt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, weil viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen sind. Wie prüft man? Wie prüft man die Geister? Ruft man da irgendwelche Geister hervor und prüft sie dann? Wie kann man Geister prüfen? Was meint ihr? Wie prüft man Geister? An dem, wie sie? Ja. Ja, also man hat einen Maßstab oder man braucht einen Maßstab zum Prüfen und der Maßstab, den haben wir in Gottes Wort, das ist wunderbar, wir haben die wahre Lehre, ist ja uns gegeben worden durch die Apostel und jetzt können wir an dem Maßstab prüfen. Aber wie gehe ich vor beim Prüfen? Wie prüfe ich einen Geist? Ich sehe ihn ja gar nicht. Ja, der Geist, der wirkt sich irgendwie aus. Der äußert sich, ein Geist äußert sich. Und diese falschen Geister hier, von denen er hier spricht, die äußern sich durch falsche Propheten. Und die falschen Propheten, die reden. Ein Prophet ist einer, der redet, oder? Und die reden, und jetzt muss ich die falschen Geister prüfen an dem, was die Propheten reden. Ja? An dem, was gesprochen wird, kann man die Geister prüfen. Das braucht Zeit. Ja? Man muss sich zuerst mal das anhören. Was lehrt der? Was ist seine Lehre? Ja, das kann man nicht, wahrscheinlich nicht, indem man eine Viertelstunde zuhört und dann weiß man vielleicht noch nicht die Lehre. Mir hatte mal eine Schwester eine Kassettenreihe gegeben, ich glaube 10 Kassetten hat sie mir gegeben und sie hat gesagt, ah, das ist irgendwie gewaltig, der bringt eine neue Lehre oder eine wunderbare Lehre und so. Und ich soll das mal mir anhören. Und ich bin froh, dass sie mir das gegeben hat und nicht gleich da Werbung gemacht hat bei allen Geschwistern. Und ich habe mir gesagt, ja gut, okay, dann höre ich mir das an. Aber ich dachte mir, 10 Kassetten anhören ist schon ein bisschen viel. Aber ich habe die erste Kassette angehört und dann habe ich mir gedacht, naja, er sagt viel Richtiges, aber irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Irgendwas hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich die zweite Kassette angehört. Da merkte ich noch mehr, also das ist ganz eigenartig, dachte ich mir. Das war ihm ein sehr großes Anliegen, den Juden zu helfen. Und er spricht immer wieder von der Judenmission. Ich kam aber nicht drauf. Und bei der dritten Kassette, glaube ich, da war es dann so, dass er erwähnte in einem Nebensatz, die Trinitarier, er sagt, die Trinitarier lehren so und so oder lehren was anderes. Ja? Dann denke ich mir, wie bitte? Die Trinitarier, dann ist er also nicht ein Trinitarier. Und ein Trinitarier ist einer, der an die Dreieinigkeit glaubt. Dann glaubt er nicht an die Dreieinigkeit, wenn das die anderen sind, die Trinitarier. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt suche ich dich im Internet. Und dann habe ich ihn gesucht und ich habe es auch gefunden. Ja? Und dann bin ich drauf gekommen, dass er ein christlicher Judaist, und Antitrinitarier, das heißt, er glaubt nicht an die Gottheit Jesu Christi. Oder? So fast wie die Zeugen Jehovas. Und dann habe ich mir, Aussagen rausgeholt aus dem Internet und da habe ich es der Schwester gezeigt. Und da gingen ihr die Augen auf. Aha. Und dann haben wir auch gemerkt, in den Vorträgen, letztlich ist es eine judaisierende Lehre gewesen, die nicht den Geist der Heil, das war nicht der vom Heiligen Geist. Also es war genau ähnlich wie hier, diese Leute, denn die haben auch nicht geglaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Ja? So wie diese Leute, der hat zwar gesagt, Jesus sei der Sohn Gottes, aber in einem anderen Sinn. Ja? Also da muss man auch Acht geben. Die Zeugen Jehovas, die sagen auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja? Wenn man mit denen redet, ja, glauben sie an den Sohn Gottes? Ja, wir glauben auch an den Sohn Gottes. Nur verstehen sie den Sohn Gottes, den Begriff, verstehen sie anders. Ja? Da muss man dann nachbohren. Ja, was ist ein Sohn Gottes? Ja, das ist ein Engel. Ja? Also das geht nicht. Sohn Gottes ist hier im Sinne von Gott. Ja? Der Sohn Gottes, der einzigartige Sohn Gottes. Der Gott, der Mensch geworden ist, der Herr Jesus Christus, ist ja geboren worden, von Gott gezeugt, oder? In Maria. Und dann kam er auf die Welt. Aber er war vorher trotzdem schon Gott. Und das wird geleugnet. Also, wie prüft man am Bekenntnis, an der Lehre, die da gelehrt wird? Und heute sind viele falsche Geister, noch viel mehr als zur damaligen Zeit im Johannesbrief. Und deshalb müssen wir auch sehr genau vorgehen und die Lehren prüfen, die so im christlichen Raum kursieren. Also Familienähnlichkeit ist erkennbar an dem Reden, an der Lehre, die da gelehrt wird. Daran kann man prüfen, zu welcher Familie dieser Geist gehört. Gehört er zur Familie Gottes oder gehört er zur Familie Satans? Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Das Wort prüft ist hier eine Befehlsform im Griechischen. Gibt es zwei Befehlsformen. Eine im Präsens, Imperativ Präsens, und eines Imperativ Aorist. Und hier ist das Normale ist eine Befehlsform im Aorist, aber hier ist die Befehlsform im Präsens. Das bedeutet, es ist eine andauernde Handlung. Also hier ist prüft stets, prüft fortwährend, prüft immer wieder, oder das Prüfen nimmt eine längere Zeit ein. Das ist gemeint, ja. Also ein Prüfen mit irgendwie andauernder Handlung oder mit eine längere Handlung vom Prüfen. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind, weil viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen sind. Wir merken hier, die Geister sind in den Propheten. Der Heilige Geist ist ja auch in den Propheten, in den wahren Propheten. Und die anderen Geister sind in den falschen Propheten. Also dämonische Geister in dem Fall, falsche Geister. Daher begegnen wir in diesen Geistern, wenn wir auf die Propheten hören, oder? Wenn wir mit ihren Aussagen uns konfrontieren. Natürlich auch über die Schrift, über die Schriften, die herausgeben. Bitte. Natürlich. Ein falscher Prophet übernimmt eine Lehre eines Dämons. Es sind dämonische Lehren. Alle falsche Lehre ist eine dämonische Lehre. Dämonisiert heißt nicht besessen, aber beeinflusst, oder? Beeinflusst. Und heißt nicht notwendigerweise besessen, aber beeinflusst kann man sein. Und alle Lehren, die falsch sind, sind vom Feind. Das ist ganz klar. Und auch wir, in irgendwelchen kleinen Punkten können wir falsch sein, oder? Da hat der Feind uns ein bisschen, irgendwie was Falsches in uns ein bisschen verführen können. Nun, wenn man in der Schrift bleibt, dann kann das wieder ausgeglichen werden, oder? Oder wenn man sich korrigieren lässt. Aber es gibt Leute, die lassen sich nicht korrigieren und gehen immer mehr und immer mehr und immer mehr in eine falsche Richtung. Und dann wird es gefährlich. Ich meine, es gibt Christen, die sind bibeltreu in 90% und 99% und in 1% vielleicht nicht. Ja? Dann wirkt sich das vielleicht nicht aus, weil sie sonst in allem immer wieder die bibeltreu lehren. Das wirkt sich nicht sonderlich aus. Aber es ist dann doch schon eine Gefahr da. Ja? Und andere schnappen gerade die falsche Lehre auf und die wird dann verbreitet, oder? Ja. Das war ja auch bei den Reformatoren so, oder? Die Reformatoren haben die Bibel neu entdeckt. Ja? Aber in ein paar Punkten haben sie noch nicht Durchblick gehabt oder gingen sie in eine falsche Richtung. Ja? Zum Beispiel jetzt, ich denke jetzt gerade bei Calvin. Calvin war eindeutig ein bibeltreuer Lehrer. Aber in einigen Punkten war er nicht bibeltreu. Und das hat sich aber nicht so stark ausgewirkt bei ihm selber. Aber die Nachfolger Calvins, die haben oft gerade die speziellen, nicht sauberen Lehren, die haben sie besonders betont. Und dann entstand eine Richtung, die nicht gut war für die Gemeinde Jesu. Und hat sich dann weiterentwickelt. Muss schon Acht geben. Auch im Internet, ja, was wir im Internet lesen. Man soll nicht meinen, ja, ich suche jetzt irgendwas Christliches oder irgendwas zum Thema, das gebe ich dann im Google ein und dann bekomme ich das Beste, was man finden kann. Das ist oft zweitklassig und drittklassig und oft nicht so gut. Es ist besser, man hat gezielt. Es gibt manche Seiten im Internet, die sind sehr gut. Und es ist auch gut, wenn wir uns ein bisschen da gegenseitig sagen, schau, da habe ich eine gute Seite gefunden aber das muss trotzdem geprüft werden. Ja? Ich meine zum Beispiel diese große Prediger-Datenbank, Sermon Online, da ist auch nicht alles gut. Oder? Es sind ja ganz viele Botschaften von verschiedensten Predigern und da darf man nicht meinen, weil ein paar Sachen gut sind oder so, oder weil viele Sachen gut sind, sind alle Sachen gut. Wir müssen immer alles prüfen. Wir müssen auch Acht geben, wenn wir irgendwie einen Christen kennengelernt haben und wir haben viel Gutes gelernt von ihm. Wunderbar, aber wir müssen es auch prüfen, oder? Wir müssen immer prüfen. Wir dürfen nicht sagen, ja, weil der so heißt, ist alles, was von ihm kommt, gut. Er kann sich auch irren. Jeder kann sich irren. Und deshalb brauchen wir ja einander, deshalb brauchen wir immer wieder, ja, jetzt schauen wir aber, wie steht es wirklich geschrieben, oder? Immer wieder zurück, wie steht es eigentlich geschrieben? Und wir müssen das lernen, gerade als junge Menschen müssen wir lernen, zurück zum Text. Lesen wir, was steht genau im Text, ja? Ja, aber der hat gesagt und der hat gesagt und der hat gesagt. Ja, wunderbar, dass er das gesagt hat, aber jetzt gehen wir zum Text zurück, ja? Und das hilft uns. Oder wenn ich was sage, ja, aber du hast das, da steht jetzt nicht im Text, was du gesagt hast oder was sie gesagt haben, ja, das geht nicht. Dann muss man sagen, ja, stimmt, das steht jetzt nicht so im Text, müssen wir jetzt Acht geben. Bleiben wir bei dem, was der Text sagt. Also das ist gesund für uns, wenn wir prüfen, denn der Feind wird immer wieder versuchen, irgendwie was reinzustreuen, oder? Also prüft die Geister, glaubt nicht jedem Geist. Natürlich, Johannes spricht hier von Schwarz-Weiß. Das heißt, hier sind wirklich Irrlehrer am Werk. Hier spricht er nicht von bibeltreuen Leuten, die in irgendeiner Nebenfrage ein bisschen was ungenau gesagt haben. Nein, er spricht hier von arger Irrlehre. Also wir sollen nicht auf die fremde Stimme hören. Die Schafe, die erkennen die Stimme des Hirten. Die ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Es braucht Zeit, das zu prüfen. Zweitens, wie man den Geist erkennt, Vers 2 bis Vers 6. Es gibt er Hinweise, Vers 2 bis 6. Das erste war der Aufruf, glaubt nicht, und jetzt hilft er ihnen. An diesem erkennt ihr den Geist Gottes, Doppelpunkt. Also woran? Woran erkennt man jetzt den Geist Gottes und den Geist des Teufels, beziehungsweise den falschen Geist, den Geist des Antichristus? A. Woran erkennt man den Geist Gottes? Woran erkennt man? An dem, was er bekennt. an diesem kennt ihr den Geist Gottes? Jeder Geist, der Jesus, den Gesalbten, den Messias, als im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das war hier die spezielle Irrlehre. Es ging um die Frage der Christologie. Wer ist Christus oder wer ist Jesus? Und Johannes geht hier natürlich auf eine ganz konkrete Sache ein. Und für diese Christen ist es ganz wichtig, dass sie achten, was sagt dieser Geist in Bezug auf Jesus Christus, auf Jesus und in Bezug auf Christus. Ja? Denn die falsche Lehre, die da im Umlauf war, war ja, dass Jesus und Christus verschiedene sind. Ja? Und er zeigt jetzt, das ist nicht wahr. Also jeder Geist, der Jesus als den Messias bekennt, als geschichtlich im Fleisch gekommen. Im Fleisch gekommen heißt, ganz Mensch geworden. Ganz Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Jeder Geist, der das bekennt, ja, durch seine Lehre und durch sein Leben, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus, den Messias, als im Fleisch gekommen bekennt, also wo dieses Bekenntnis fehlt, ist nicht aus Gott. Und dieser Geist, der Jesus verneint, der Jesus verschweigt, der als Sohn Gottes verneint, dieser Geist ist der des Antichristus. Ja? Also hier sagt Paulus, und dieser ist der des Antichristus. Aber er spricht immer noch vom Geist. Das Thema ist der Geist. Also dieser, nämlich dieser Geist, ist der des Antichristus. Also das ist der Geist des Antichristus. Eines Antichristus, der kommt. Der Antichristus selber kommt erst. Ja? Aber der Geist dieses Antichristus, der ist schon da. Dieser Geist, dieser falsche Geist, ist der Geist des Antichristus, der kommt. Das ist natürlich auch der gleiche Geist wie Satan selber, oder? Der Oberste der Dämonen. Das habt ihr gehört, das hörtet ihr, und er ist nun schon in dieser Welt, nämlich dieser Geist, nicht der Antichristus, sondern der Geist des Antichristus. Also er führt sein Werk jetzt schon unter den Menschen. Er ist schon am Wirken, das Geheimnis der Bosheit ist schon am Wirken, sagt Paulus an einer anderen Stelle im 2. Thessalonicher. Ja, also die Botschaft, die jemand bringt, muss übereinstimmen mit der Heiligen Schrift. Und gerade jetzt in Bezug auf Christus muss übereinstimmen mit dem, was die Apostel gelehrt haben. Und der Apostel, der Johannes erinnert die Christen, sie sollen dann das hören, was sie am Anfang gehört haben von den Aposteln. Und deshalb betont er das hier nochmals. Ja. Die Verse 2 und 3 würden nicht gegeben, um die Heilige Schrift als solche zu ersetzen. Die Botschaft von jemandem muss übereinstimmen mit jedem Teil der Heiligen Schrift, nicht nur mit Vers 2. Also nicht nur Vers 2 ist das Kriterium, an dem wir prüfen, ja, sondern die ganze Bibel ist das Kriterium, an dem wir prüfen. Es kann vorkommen, dass seine Botschaft mit einem großen Teil der Bibel übereinstimmt, aber wenn er nicht bekennt, dass dass der Christus im Fleisch gekommen ist, ja, dann ist er trotzdem nicht von Gott. Also kann jemand biblisch lehren in vielerlei Hinsicht, wie die Zeugen Jehovas. In vielen Punkten lehren sie biblisch, aber in einem Punkt nicht, in Bezug auf Jesus Christus. Sie sagen nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Dann sind sie dann doch ebenso nicht aus Gott. Das ist eine sehr wichtige Lehre, die Lehre über Christus. Es gibt so zentrale Lehren in der Bibel, die sind das ist die Lehre über Christus, die Lehre über die Schrift, die Lehre über das Heil. Wenn jemand sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort, oder ist nicht in allem Gottes Wort, nur ein Teil der Bibel ist Gottes Wort, das ist eine ganz gravierende Irrlehre. Ganz gravierend. Oder wenn jemand sagt, die Bibel ist voller Widersprüche und man muss sich halt das herausklätseln, das was richtig ist und das andere fallen lassen. Das ist eine gravierende Irrlehre. Oder wenn jemand sagt, das Heil, die Rettung, geschieht nicht nur durch Glauben, sondern auch durch Werke. Ja? Das ist eine gravierende Irrlehre. Zum Beispiel die katholische Kirche lehrt das. Ja? Die katholische Kirche hat noch eine ganz wichtige Irrlehre, die wissen viele gar nicht. Die katholische Kirche baut nicht nur auf der Bibel auf, wisst ihr das? Die katholische Kirche hat zwei Säulen der Wahrheit. Eine Säule der Wahrheit ist die Bibel und die andere Säule der Wahrheit ist die mündliche Überlieferung. Also die Kirche sagt, nicht nur die Bibel ist richtig, sondern auch die mündliche Überlieferung ist richtig. Und da haben sie dann ihre Irrlehren, oder? In der mündlichen Überlieferung. Und meistens betonen sie die mündliche Überlieferung sogar noch viel mehr als die Bibel. Das habe ich lange Zeit nicht gewusst. Ich war Katholik, habe es nicht gewusst, dass die Basis der katholischen Lehre nicht die Bibel allein ist. Deshalb Luther, nur die Bibel, sola scriptura, hat er gesagt, nur die Schrift. Nur aus Glauben, sola fide. Und wie war das Dritte? Nur aus Gnade, sola gratia. Das waren die drei wichtigen, sola. Und was noch? Ja, das wäre das Vierte, ja, stimmt. Allein Christus, nur durch Christus. Christus allein genügt. Er war völlig Gott und völlig Mensch zugleich. Ja. Christus ist Gott und Mensch. Jesus ist 100% Gott. Jesus ist 100% Mensch. Er war nicht 50% Gott und 50% Mensch. Er war kein Halbgott und Halbmensch. Ja. 100% Gott und 100% Mensch. Und er wurde das, als er Mensch, also als bei der Menschwerdung in Bethlehem, oder? Beziehungsweise in der Zeugung in Maria, bei dem Empfängnis. Da wurde der Sohn Gott, da wurde Jesus, wurde die zweite Person der Gottheit, wurde Mensch, wurde Sohn. Und dann blieb er es, also 100%, auch nach dem Tode, nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt, blieb er 100% Mensch und 100% Gott. In ihm wohnt in leiblicher Gestalt die ganze Fülle der Gottheit. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Wenn wir das uns anschauen, können wir das kurz lesen. Kolosser 2, Vers 9. In ihm wohnt in leiblicher Gestalt die ganze Fülle der Gottheit und ihr seid erfüllt und vollständig in ihm. Also ihr habt alles in ihm. Alles ist da. Ihr seid erfüllt und vollständig in ihm. Wenn jemand Christ geworden ist und er hat Christus, dann hat er alles, was er braucht. Alles. Es ist nicht so, dass man dann sagen müsste, aber du brauchst jetzt brauchst du noch die Geistesfülle oder so weiter. Nein, wenn du die Fülle des Christus hast, dann hast du die Geistesfülle. Die Fülle des Heiligen Geistes und die Fülle Jesu Christi. Es geht auf das Gleiche hinaus. In ihm wohnt in leiblicher Gestalt die ganze Fülle der Gottheit. Jetzt, nachdem wir Christen geworden sind, jetzt wachsen wir in Christus hinein. Das heißt, jetzt wird unser Leben, jetzt lernen wir alles in Christus aus Christus zu nehmen, alles in Christus zu finden. Wir lernen unser Leben anzugleichen an Christus. Wir lernen, ihm ähnlich zu werden. Aber er ist alles, was wir brauchen. Er und sein Wort, das ist er selber, oder? Der Heilige Geist kam nicht, um den Herrn Jesus zu ersetzen zu Pfingsten, sondern der Heilige Geist kam, um uns den Herrn Jesus groß zu machen. Der Heilige Geist, der wendet das Heil von Jesus an auf unser Leben. Der Herr Jesus hätte 100-mal sterben können am Kreuz, das hätte uns nichts geholfen, wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Am Kreuz ist die Basis, die Grundlage gelegt worden. Und dann zu Pfingsten kam der Heilige Geist und er hat dann das, was Jesus getan hat, angewandt auf unser Leben, sodass dass jetzt Jesus Christus in uns wohnen kann, sodass jetzt Jesus Christus sein Leben in unserem Leben ist, Sein Leben ist mein Leben. Das neue Leben, das ich jetzt bekommen habe, das ist das Leben des Herrn Jesus. Wir sind wiedergeboren durch den Heiligen Geist und dieses neue Leben, das ich da bekommen habe, das ist das Leben von niemand anderem als von Jesus Christus selber. Er selber, sein Leben wohnt in mir. Davon spricht er dann in Kapitel 5 noch. Und das Wort Gottes ist das Wort Gottes und der Heilige Geist, die kann man nicht trennen. Ja? Kann man nicht trennen. Man kann nicht sagen, ja, du brauchst jetzt, das Wort Gottes hast du jetzt und jetzt brauchst du noch den Geist. Nein, wir haben, wenn wir Christus haben, haben wir den Heiligen Geist und das stimmt überein mit dem Wort Gottes. Der Geist Gottes ist im Wort Gottes und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann kommen wir mit dem Geist Gottes in Berührung. Oder dann hören wir den Geist Gottes. Ja. Also die Pfingstler kommen und sagen, ja, du musst auf die Stimme des Geistes hören. Ja, wie kann ich denn auf die Stimme des Geistes hören? Indem ich auf das Wort Gottes höre. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und was sagt der Geist den Gemeinden? Was sagt er ihnen? Ja, das, was der Herr Jesus den Gemeinden sagt, war das, was der Geist den Gemeinden sagt. Oder hat sie Offenbarung? Jede Gemeinde hat eine Botschaft bekommen. Das war das, was der Geist den Gemeinden sagte. Aber das war das, was Christus sagte den Gemeinden. Und wir haben das Wort Gottes jetzt vor uns, oder? Und wenn wir das Wort Gottes haben, dann spricht Gott. Gott spricht nicht zusätzlich noch zum Wort Gottes. Da machen viele Christen einen Fehler. Sie beten, Herr, sprich heute durch dein Wort. Gebet ist nicht nötig. Er spricht sowieso durch sein Wort. Wenn ich zu meiner Frau rede und zu ihr sage, du Frau, sprich durch dein Wort, dann wird sie mich anschauen und sagen, was meinst du? Ja, wenn ihr Wort kommt, dann spricht sie ja schon. Oder? Das ist ja nicht noch zusätzlich ihr Wort und noch zusätzlich ein Sprechen zu ihrem Wort hinzu. Das geht nicht, oder? Das heißt, wenn wir das Wort Gottes haben, und zwar in schriftlicher Form, dann spricht Gott. Ein Bruder ist aufgestanden, hat gepredigt, hat gesagt, während ich jetzt lese, wird Gott sprechen. Stimmt, oder? Er hat vorgelesen. Und alle haben gewusst, jetzt spricht Gott. Und als er fertig gelesen hatte, fertig. Das hat Gott gesprochen. Jetzt erklärt er, was Gott gesprochen hat. Führt uns hinein, aber hoffentlich reden wir nicht mehr. Oder wie soll ich sagen, hoffentlich reden wir nichts anderes. Ja? Der Inhalt dessen, was wir reden, soll ja mit der Bibel übereinstimmen. Das heißt, wir sollen das erklären oder vielleicht haben wir ein Anliegen, das wir weitergeben wollen, eine Last, die der Herr uns auflegt und wir verwenden ein Bibelwort und wir dürfen nicht mehr sagen oder wir dürfen nicht was anderes sagen, als was die Schrift sagt, so. Sondern wir erklären die Schrift, wir rufen auf mit der Schrift, wir verwenden die Schrift und das ist Gottes Wort. Also der Prediger, wenn jetzt jemand predigt oder lehrt, dann bitte erwarte nicht, dass Gott zusätzlich jetzt irgendwie noch zusätzlich spricht. Das finden wir nicht in der Bibel, dass Gott zusätzlich zur Bibel oder dass der Prediger jetzt zusätzlich noch irgendwie Gottes Wort sprechen soll. Der Prediger ist kein Sprachrohr Gottes. Wir haben kein Sprachrohr Gottes mehr. Paulus war ein Sprachrohr Gottes. Wir haben die Aufgabe, die Schrift zu lehren oder von der Schrift her aufzurufen, von der Schrift her zu kommen und was weiterzugeben. Und insofern das mit der Schrift übereinstimmt, ist das Gottes Wort. Also bei der Predigt hören wir Gottes Wort in dem Maße, in dem das, was der Prediger sagt, mit der Bibel übereinstimmt. Und in der stillen Zeit auch. Wir brauchen nicht beten, Herr, rede heute. Herr, rede. Ja, wenn ich die Bibel aufmache, dann redet der Herr schon. Die Frage ist, vielleicht sollte ich mehr beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich recht höre, dass ich recht lese, dass ich mich konzentriere auf das, was du redest. Das ist vielleicht besser gebetet, oder? Nicht Herr, rede, sondern Herr, öffne mir ein Verständnis. Hilf mir, dass ich das andere wegschieben kann, dass ich mich konzentrieren kann, dass dein Wort ich jetzt wirklich auch aufnehmen kann, in mein Inneres und mir merken kann und mir zu Herzen nehmen kann und dass ich was lernen kann für mein Leben. Wir gehen weiter. B, woran erkennt man den Geist Gottes und den Geist den falschen Geist, den Geist des Antichristus? An dem, wen jemand hört. Vers 4. Ihr seid aus Gott Kindlein und ihr habt sie überwinden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus der Welt. Also von dort her reden sie. Ja. Die reden und dann hört man den, man hört die Welt. Sie reden aus der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Und wer Gott kennt, hört uns. Wir, die Apostel. Wir, die wir euch die Botschaft gebracht haben. Wir sind aus Gott. Und wer Gott kennt, hört uns, die inspirierten Schreiber der Bibel, den Johannes und so weiter, die Apostel. Wer nicht aus Gott ist, der hört uns, die Apostel, nicht. Aus diesem kennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums und der Verirrung. Also, ihr seid aus Gott, das ist eure Herkunft. Ihr seid Kinder Gottes. Und ihr habt diese Geister, diese bösen Geister, habt ihr überwunden, die Geister in der Welt. Weil der, der in euch ist, Gott, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. In der Welt ist der Geist des Antichristus, ja, aber in uns ist der Geist Gottes. Gott und sein Geist, ja, der wohnt in uns. Und der ist größer. Und deshalb brauchen wir nicht mehr auf die Geister der Welt hören, aber wir sollen auf den Geist Gottes hören. Vers 5, sie sind aus der Welt, diese Geister, deshalb reden sie aus der Welt. Das ist letztlich ist das eine andere Herkunft. Die Welt hört sie. Aber wir sind aus Gott und wer Gott kennt, hört uns. Also ich denke, dass wir bezieht er hier auf sich und auf die anderen Apostel, alles, was sie von Anfang an gehört haben. Kapitel 2 hat er davon gesprochen, was sie von Anfang an hörte, das bleibe bei euch. Ja. Und hier, das ist das Wort der Apostel. Wir sind aus Gott und wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Verirrung. Das heißt, wir prüfen, ist das das Wort der Apostel oder nicht? Was die da verkündigen, oder? Ist das das Wort der Schrift oder nicht? Deshalb müssen wir gut die Bibel kennen, die Bibel lesen. Wir müssen nicht gut die Irrlehren können. Es ist nicht nötig, alle möglichen Irrlehren zu studieren. Aber es ist wichtig, die Bibel zu studieren. Das ist so wie in der Bank, wenn man in der Bank arbeitet, die Leute, die arbeiten, die müssen das Geld, die müssen ein Gespür bekommen für die Banknoten. Und dann müssen sie oft stundenlang Geld zählen in der Lehre, ja, als Bankier. Da muss man Geld zählen, immer das echte Geld. Und sie bekommen ein Gespür dafür, ja. Das greift sich so an. Und sie natürlich auch, sie schauen es an, sie machen sich ganz gut bekannt mit dem echten Geld. Und dann, wenn sie so gut kennen, das echte Geld, dann mischt man mal ein paar falsche Sachen, ein paar falsche Noten rein und dann erkennen sie es. Weil sie so viel sich mit dem Echten befasst haben, erkennen sie das Falsche dann. Und so ist es auch mit uns. Wir befassen uns ganz, ganz viel mit der Bibel und mit Gottes Wort. Und dann werden wir auch merken, aber das ist jetzt nicht. Das ist nicht die gleiche Stimme. Das ist nicht der gleiche Geist. Sind dazu Fragen zu diesen Versen 1 bis 6? Wir haben dann in den Versen 7 bis Vers 7 bis zum Schluss des Briefes haben wir den dritten Teil. Können wir jetzt noch ein paar Minuten das einführen? Also der dritte große Teil des Johannesbriefes: Gott ist Liebe und Leben. Und jetzt habe ich ein bisschen meine Gliederung umgearbeitet. Ich war nicht zufrieden, aber ich war schon im Zug gesessen, als ich daran gearbeitet habe, so habe ich das nicht mehr ausdrucken können. Jetzt müsst ihr das korrigieren. Das ist, also ich lese jetzt vor, es steht dann, was anders ist. Gott ist Liebe und Leben. Die Grundlage für Gemeinschaft und Kennzeichen von wahrem Leben ist die rechte Erkenntnis der Liebe Gottes. Ist die rechte Erkenntnis der Liebe Gottes. Und die daraus hervorgegangene Bruderliebe. Die Grundlage für die Gemeinschaft und Kennzeichen von wahrem Leben ist die rechte Erkenntnis der Liebe Gottes und die daraus hervorgegangene Bruderliebe einerseits und der Glaube an die Offenbarung dieser Liebe in Jesus. Und der Glaube an die Offenbarung dieser Liebe in Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Und der Glaube an die Offenbarung dieser Liebe in Jesus, dem Messias. Weil es sind ja, wir haben ja jetzt zwei Abschnitte vor uns. Der eine Abschnitt geht von Kapitel 4, Vers 7 bis 21. Das ist das eine, oder? Da spricht er von der rechten Erkenntnis der Liebe Gottes und die Bruderliebe, die daraus resultiert. Und im anderen Abschnitt, Kapitel 5, spricht er von dem Glauben an die Offenbarung dieser Liebe in Jesus Christus, dem Messias. Das ist Kapitel 5. Und ich hatte das ungenau. Ich war auch nicht zufrieden, aber ich hatte das dann. Jetzt bin ich mehr zufrieden mit dem, jedenfalls. Man kann natürlich noch weiter herumfeilen an dem, aber es geht darum, was ist der Inhalt dieser zwei Abschnitte, oder? Gut. Man kann noch hinzufügen, übrigens, zum Schluss: der Glaube an die Offenbarung dieser Liebe in Jesus und die daraus resultierende Gewissheit. Denn er spricht dann noch von dieser Gewissheit, man kann noch in Klammer hinzufügen, und die daraus resultierende Gewissheit. Oder? Denn wenn man an Jesus Christus glaubt, an die Offenbarung dieser Liebe Gottes im Sohn, dann gibt es eine Gewissheit. Und von dieser Gewissheit spricht er am Ende des Briefes. Und die daraus resultierende Gewissheit, die daraus entstandene Gewissheit. Die schreibe ich euch, damit ihr wisset. Und dann schreibt er mehrmals. Und ihr wisst, und ihr wisst, und ihr wisst. Wiederholt es sich da. Oder und wir wissen. Am Ende von dem Brief. Gut. Also, wahre Gemeinschaft findet nur auf der Basis der Liebe Gottes und des Glaubens an den Sohn Gottes statt. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass die Substanz, der Inhalt unserer Beziehung zu Gott ist die Liebe. Und der Schlüssel zu unserer Beziehung zu Gott ist der Glaube. Hier spricht er von diesen beiden, von der Liebe Gottes und von dem Glauben an den Sohn Gottes, der die Offenbarung der Liebe Gottes ist, der Sohn Gottes. Gott ist Liebe. Oder? Und der Sohn Gottes ist die Offenbarung dieser Liebe. Und an den glauben wir. Ja, wie wissen wir, ob wir echte Christen sind, ob wir Gemeinschaft mit Gott haben und wie können wir Gewissheit haben, dass wir ewiges Leben haben? Nun, wir lieben die Brüder und wir glauben an den Sohn Gottes. der ist unser Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das sind die zwei Teile. Kapitel 4, wir lieben die Brüder, spricht er von der Bruderliebe. Kapitel 5, spricht er von dem Leben, das wir in Jesus Christus haben, an diesen Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der Ausdruck der Liebe Gottes ist, und der ist unser Leben. Wir gehen da langsam vor, wir wollen uns diesen Text zu Gemüte führen. Zuerst A, also wenn wir wieder auf die Gliederung schauen jetzt, A, und da habe ich jetzt über die Liebe Gottes und die daraus hervorgegangene Bruderliebe. Über die Liebe Gottes und die daraus resultierende oder hervorgehende Liebe, Bruderliebe. Das ist jetzt Ethik wieder. Das ist jetzt Moral. Moralisch, ethisch. Und dann in Kapitel 5 ist dann wieder dogmatisch. Über die Liebe Gottes und die daraus hervorgegangene Bruderliebe, daraus resultierende Bruderliebe. Arabisch 1. Johannes fordert zur Liebe auf und gibt motivierende Erklärungen zur Liebe. Kapitel 4, Vers 7 bis 13. Johannes fordert zur Liebe auf und gibt motivierende Erklärungen, also gibt Erklärungen, die uns motivieren zur Bruderliebe. Klein A, geht's? Kommt ihr mit? Ja? Gut. Klein A, die Aufforderung zur Liebe. Vers 7, Anfang. Klein a, die Aufforderung zur Liebe. Geliebte, lieben wir einander. Also er beginnt mit einer Aufforderung zur Liebe, zur Bruderliebe natürlich, ist gemeint. Er hatte schon aufgefordert früher, aber jetzt, was jetzt neu ist, er zeigt die Quelle dieser Liebe und er zeigt, er spricht jetzt von dieser Liebe Gottes und dass diese Bruderliebe aus der Liebe Gottes hervorgeht. Wie wir eine Gruppe hat ja davon heute in der stillen Zeit auch schon gesprochen darüber, gelesen darüber. Also klein a, die Aufforderung zur Liebe. Klein b, eine erste Ermutigung. Vers 7, Mitte. Eine erste Ermutigung. Diese Liebe ist aus Gott. Geliebte, lieben wir einander, weil die Liebe aus Gott ist. Das ist die Quelle der Bruderliebe. Gott sagt nicht, so, jetzt bist du Christ geworden, bitteschön, jetzt lieb die Brüder. So macht es nicht. Er sagt, schau, ich liebe dich so. Und aus dieser Atmosphäre meiner Liebe heraus, gib sozusagen jetzt meine Liebe an die Brüder weiter. Oder? Nimm von mir die Liebe entgegen und gib sie und reiche sie weiter an die Brüder und Schwestern. Die Liebe ist aus Gott, das ist die Quelle unserer Liebe. Wir brauchen nicht in uns irgendwas suchen, dass wir irgendwo eine Liebe finden. Die finden wir nicht, wir haben keine Liebe in uns. Das ist jedenfalls nicht von Dauer. Aber wenn wir aus der Liebe Gottes schöpfen, die Liebe ist ja von Gott. Und er wird gleich erklären. Römer 5, Vers 5 ist eine Parallelstelle hier. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Die Liebe Gottes ist, als er kam, Achtung, was hier steht, sie ist nicht in unsere Herzen ausgeschüttet worden, das steht nicht da. Sie ist in unseren Herzen ausgegossen worden. Als Gott kam in unser Leben herein, oder? Und dann, als er drinnen war, im Herzen, dann hat er die Liebe ausgegossen. Er hat sie nicht hineingegossen ins Herz, sondern er kam ins Herz und damit, dass er ins Herz kam, oder als er ins Herz kam, hat er durch den Heiligen Geist in uns seine Liebe ausgegossen. Jetzt ist sie da. Jetzt werden wir getränkt und bewässert von dieser Liebe. Oder? Also, die Liebe ist aus Gott. Hier machen wir die Pause. Dann machen wir nach der Pause weiter.